Vielen Dank, dass Sie, dass ihr den Weg hergefunden habt, in der verdienten Mittagspause gleichwohl hier zu sein. Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Ehrlich, der Satz kommt uns bekannt vor, aber das stimmt da nicht dran. Wir kennen Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich erinnere mich daran, dass ich einmal über Versöhnung referierte und dann kam jemand anschließend zu mir, eine Frau, und sagte, Herr Eckstein, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Das habe ich seit Kindesbeinen an verstanden. Dass wir uns untereinander versöhnen und vergeben sollen, das fällt mir schwer, aber ich akzeptiere es. Aber wissen Sie, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann an Ihrer Predigt und was mir schwer fällt? Mich mit mir selbst und meinem Leben, wie es nun einmal ist und war, zu versöhnen. Es ist in der Tat so, dass wir in einer Welt des Egoismus, der Selbstbehauptung, der Selbstentfaltung, gerade in unseren Gemeinschaften, in unseren Kirchen, sehr schnell von Selbstverleugnung reden. Dem Egoismus der anderen stellen wir sehr gerne eben die Nächstenliebe, die Zuwendung zum anderen gegenüber. Und dafür gibt es im Alten wie im Neuen Testament auch genug Belege. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich genügt, einfach den Egoismus zu bekämpfen. Und damit habe ich schon die Lösung für die Herausforderungen der Welt. Genügt es einfach zum Ich Nein zu sagen? Genügt es, die Selbstherrlichkeit, die Selbstgerechtigkeit, die Selbstgefälligkeit zu verneinen, mich zu dem Spiegel zu stellen und zu sagen, nein, das darfst du nicht. Und damit habe ich schon einen neuen Menschen. Ist es nicht gerade unser Selbstbezug, der Umgang mit uns selber, der so deutlich macht, dass der Kampf gegen den alten Adam oder die alte Eva noch nicht gewonnen ist, wenn wir einfach gegen uns selber kämpfen. Die Psychologen würden sogar davor warnen, dass jemand, der Probleme hat mit sich selbst, einfach eine Stufe überspringt und sagt, dann kümmere ich mich eben einfach um andere. Dass jemand, der sagt, mein Egoismus macht mir zu schaffen, einfach im Pendelschlag ins andere Extrem geht und sagt, jetzt sage ich überhaupt nicht mehr ich, jetzt sage ich nur noch du. Wir nennen das in der Psychologie und Seelsorge auf der einen Seite des Pendels die Krankheit des Egoismus. Da muss jemand sich ständig nach vorne bringen, denkt nur an sich, kann nur von sich aus denken. Aber wenn der Pendelschlag in die andere Seite ins Extrem geht, dann nennen wir das Altruismus. Das heißt, ich kann nur noch anderen etwas gönnen, nur noch andere in den Mittelpunkt stellen, kann überhaupt nicht selbst gelobt werden und selbst beschenkt werden. Vielleicht fällt einigen, ich komme ja aus dem Schwabenland, da gäbe es so Beispiele, einigen von heute Morgen ein, wenn man der Mutter am Muttertag mal richtig was Gutes tut, dann leiden einige Mütter richtig, weil sie gar nicht richtig im Mittelpunkt stehen können und Komplimente werden grundsätzlich relativiert. Sie können gar nicht ich sagen. Nächstenliebe ist nicht das Gegenteil von Egoismus. Es genügt nicht, dass ich den alten Adam einfach fromm mache, er bleibt immer noch der alte Adam. Und der Egoismus der alten Eva wird durch Selbstbekämpfung überhaupt nicht anders. Wenn mich die Schlange im Paradies nicht mit der Selbstliebe verführen kann, dann ist ihr das ganz egal, dann sagt sie, dann mache ich es eben im Selbsthass. Dann werde ich einfach dich so weit bringen, dass du dich selbst nicht leiden kannst, dann habe ich dich auch aus der Spur und dann bist du auch nicht da, wo Gott dich haben will. Denn die Mitte ist etwas anderes als das Extrem von Egoismus und Altruismus. Was ist die Mitte? Es ist das Wesen, zu dem wir eigentlich als Menschen geschaffen sind, dass wir nämlich nicht nur ich sein sollen, Individuen, sondern wir sind zum Wir geschaffen, zur Gemeinschaft, zur Beziehung. Etwas, was wir für die Gemeinde nachher noch entfalten werden in der dritten Einheit. Wir sind Beziehungswesen. Im Urlaub las mir meine Frau vor, in irgendeinem Buch, das sie las, dass Kängurus ihre Jungen bis zu 12 Monaten in ihrer Bauchtasche mit sich herumtragen. So lange müssen die Jungen nach der Geburt noch direkt bei der Mutter getragen werden, bis zu 12 Monaten. Meine erste Reaktion war, das ist aber lange. 12 Monate noch in der Tasche der Mutter und gucken nur oben frech über den Rand raus und trauen sich noch nicht selber raus. Aber dann fiel mir ein, wir Menschen sind noch mehr Beziehungswesen. Die Eltern und Großeltern unter uns. Wie lange liegen uns heute unsere Jungen auf der Tasche? Bis zu 35 Jahren, bis sie sich mal selber finanzieren können. Das ist aber nur die spaßige Seite und die äußere Abhängigkeit der Ernährung, der Pflege und natürlich dann auch der finanziellen Abhängigkeit. Nein, wir sind und bleiben Beziehungswesen. Das heißt, wir können nur dann identisch sein, glücklich sein, geborgen sein, sicher sein, zuversichtlich, vertrauensvoll, hoffnungsvoll, wenn wir in Beziehung leben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Wir brauchen Beziehung von Anfang an. Nun wird es bei euch in Sachsen so sein wie bei uns bei den Schwaben. Es gibt genug Belegexemplare, gerade so in der Branche, wo ich bin, die Karriere machen, in der Phase zwischen 25 und 65. Da hat man den Eindruck, das sind Menschen, die brauchen nur Arbeit, nur Selbstbestätigung, nur Karriere. Die brauchen nur das Ich, die brauchen gar kein Du. Das ist eine Widerlegung der biblischen Aussage, der Mensch ist für die Beziehung geschaffen. Da hat man den Eindruck, die sind sich selbst genug. Aber schauen wir mal hin. Schauen wir mal hin. Warum müssen Menschen ständig im Vordergrund stehen? Noch einen Vorsitz kriegen, noch ein Auto dazu kriegen, noch ein Haus neu anstreichen, noch dies und jenes dazu machen? Wofür spricht denn dieser egoistische Leistungsdruck? Es ist der verzweifelte Schrei nach Anerkennung und Bedeutsamkeit. Wir haben zu Hause Goldfisch in unserem Außenteich. Wenn da einer rausspringt, der ist ja fürs Wasser geschaffen zugegebenermaßen, wenn da einer rausspringt, der tanzt und springt und tut und macht, man könnte den Eindruck haben, die geht's noch nie so gut wie außerhalb des Wassers. Aber wie lange und zu welchem Preis? Wie viele Menschen in meiner Umgebung beobachte ich, die schaffen sich zu Tode, die kämpfen um Anerkennung, kriegen nie genug. In Geld, in der Ehre, im Ehrenamt, im Hauptamt, quer durch. Die einen mit Klunkern und Äußerem, die anderen mit Büchern, die sie schreiben und Doktortiteln, die sie machen. Und je weiter sie kommen, desto frustrierter sind sie. Warum? Sie suchen das Falsche. Sie wollen geliebt werden. Und sie meinen, sie werden wertvoller, wenn sie bedeutsam sind. Ich habe das in der Seelsorge schon erlebt. Neulich eine Männerfreizeit mit 900 Männern. Ich dachte nicht, dass man da diskutieren kann. Ich war überrascht, dass das geht. Es ging tatsächlich. Beim Frauenfrühstück kenne ich das. Das war das erste Mal, dass auch Männer offen waren. Und da haben gestandene Männer, die selbst längst wieder Väter sind, gesagt, wenn ich ehrlich bin, und wir hatten ein ähnliches Thema, wenn ich ehrlich bin, kämpfe ich noch heute um die Anerkennung meines Vaters. Und wenn ich ihn am Krankenbett besuche, der schon ein bisschen abständig ist geistig, dann merke ich, dass ich schon wieder in die Rolle des Sohnes reingehe, will mich rechtfertigen, erklären und ihn behaften bei irgendetwas, was schon Jahrzehnte zurückliegt. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen wertgeschätzt und geliebt werden. Nun ist es ja die Grundbotschaft, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns zugewandt ist. Dass er uns, wie wir heute Morgen im Evangelium wieder zugesprochen bekamen, uns liebt, wie wir sind und all das, was uns trennt von ihm und voneinander, was wir an Schuld, an Last haben, selbst übernimmt. Dafür steht Christus, für die Botschaft der Liebe und für den Preis, den Liebe kosten kann, wenn sie den anderen in die Gemeinschaft nimmt, so wie er ist. Warum, so frage ich mich, sind da nicht alle Christen geborgen, wertgeschätzt, selbstbewusst, adlig im Selbstbewusstsein, sodass sie sagen, wir stehen für das, was Liebe ist. Ein Punkt ist, wir sagen es uns zu selten. Wir erinnern uns zu selten an diese Seiten des Evangeliums, die doch die Grundlage unseres Lebens sind. Aber es gibt einen zweiten. Der zweite ist, dass wir als Menschen Gott immer nur im Vergleich und im Beispiel der menschlichen Erfahrung denken können. Wenn wir einen unsichtbaren Gott uns als Person denken, und er ist zugleich unsichtbar, bleibt es ja, dann geht das gar nicht anders, als dass wir sagen, Gott liebt uns wie ein Vater. Gott tröstet uns wie eine Mutter. Gott ist weder Vater noch Mutter im menschlichen Sinne, aber die Bibel gibt uns diese Bilder, weil wir als Menschen es ja denken müssen. Das ist jetzt für die unter uns, die Geborgenheit, Zuwendung und Schutz von ihren Eltern oder Großeltern erlebt haben, eine ganz unkomplizierte Sache. Wenn ich da sage, Gott tröstet dich, wie seine Mutter tröstet, und ich habe so eine Oma gehabt, die mich so tröstete und verstand, und wenn der Lehrer mir eine 5 gab, hat sie mir immer noch Geborgenheit gegeben, und wenn ich mir die Knie aufgeschlagen habe als Kind, dann wusste sie mich immer noch mit Schokolade oder guten Worten zu trösten, dann kann ich sagen, ich weiß, was du sagst, ich weiß, was Liebe ist. Habe ich aber einen Vater, der sagt, Kind, ich meine es doch nur gut mit dir, und dann war er jähzornig und lieblos. Eine Mutter, die alles im Kopf hatte, nur nicht ihre Kinder. Dann bekomme ich ein Problem, dass ich wohl die Botschaft höre, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sich selbst seinen Sohn gab. Aber es kommt bei mir was Falsches an. Wenn Zuwendung von Eltern zum Beispiel immer nur dann bestand, wenn Berührung mit Eltern immer nur dann bestand, wenn ich gestraft wurde. Und das gibt es ja. Es gibt Kinder, die wurden von ihrem Vater immer nur berührt, wenn es negativ war, am Ohr gezogen, auf den Hintern geklopft oder auch schlimmer. Aber Berührung gab es immer nur bei Kritik. Dann haben diese Kinder ein Leben lang das Problem, dass Nähe für sie immer negativ verbunden und assoziiert ist. Zuwendung gibt es nur zu hohem Preis. Andere unter uns, und ich bin gar nicht sicher, ob es denen leichter gemacht wird, die haben zwar einen Vater gehabt, der hat sie gelobt, aber die Zuwendung und das Lob des Vaters war immer genau an das Wohlverhalten angepasst. Das heißt, kam jemand mit einer 4 nach Hause, gut, dann bekam er gerade noch trocken Brot und er wurde auch noch unter dem trockenen Dach gelassen, aber das war es dann schon. War es gar eine 2 oder eine 1, dann klärte sich das Gesicht auf und der Vater sagt, ich bin doch stolz auf dich, du bist meine beste Tochter, mein bester Sohn, du bist jemand, auf den ich stolz sein kann. Versteht ihr, was hier passiert? Da ist die Aufwertung da und die Zuwendung. Aber die Zuwendung ist gebunden an das Wohlverhalten, dass ich Erwartungen entspreche. Ich denke, für manche ist ein Elternpaar, das nachlässig erzogen hat und egoistisch war, fast ein bisschen leichter vom Evangelium zu therapieren, als bei Eltern, die leistungsorientiert waren und die Kinder immer nur belohnt und gestraft haben, je nach ihrem Verhalten. Wenn ich einem solchen Menschen in der Verkündigung und Seelsorge sage, Gott liebt dich, dann sagt er ja, wenn ich artig bin, wenn ich glaube, wenn ich liebe, wenn ich gehorsam bin, wenn ich bete, wenn ich ehrenamtlich mitmache, wenn ich spende. Das heißt, das Gottesbild entspricht den menschlichen Erfahrungen, die wir haben. Für mich unvergessen mein Lateinlehrer, der war mein Gottesbild bis zur Konfirmation. Warum? Ja, einige lachen schon. Nicht, weil Gott auch unverständlich spricht wie ein Lateinlehrer, sondern der war deshalb für mich ein Vorbild für Gott, weil er absolut gerecht war. Der kam im Unterschied zum Englischlehrer auch an Fasching und Karneval nicht betrunken in den Unterricht. Da war gleich klar, das ist unser Englischlehrer. Nein, der war immer nüchtern, immer gerecht. Und wenn ich gelernt hatte, dann lobte er mich, habe ich nicht gelernt, war er noch selbst beherrscht. Aber die Art, wie sein emotionaler Mundwinkel runterfiel, machte mir deutlich, oh weia, ab dem Unterkiefer wird es ernst, nicht? Jetzt mag er dich nicht, es ist nur Disziplin, dass er dich nicht frisst. Eigentlich wollte er dich aus der Klasse werfen. Aber er gibt dir nochmal eine Chance, also vielleicht das nächste Mal. Es ist fatal, wenn wir Gott so denken. Gott liebt uns, wie wir sind. Denn er liebt nicht unsere Leistung, nicht unser Wohlverhalten, sondern uns selbst als Person. Das alleine verdient den Namen Liebe. Das nur ist Liebe, wenn sie der Person gilt. Und für die Eltern und Großeltern unter uns ist das vielleicht leicht greifbar. Natürlich liebe ich meine Kinder und Enkelkinder nur dann, wenn es mir um die Kinder selber geht. Und nicht nur, wenn ich zu ihnen freundlich bin, weil sie es sind. Dann verführe ich sie zu diesem Leistungsdenken und sie sind auf eine Spur gesetzt, von der sie schwer wieder runterkommen im Rest unseres Lebens. Aber jetzt sagen einige, ja, also Hans-Joachim Eckstein, jetzt ist ja schön, das betont es das zweite Mal mit der Liebe, aber es gibt da auch bei Gott Bedingungen, wir müssen doch seinen Willen tun. Ja, so wie die Frau heute Morgen, so wie Zachäus. Es haben gerade die Sünder im Evangelium den Gerechten vorgemacht, was echte Liebe ist als Antwort. Sich lieben lassen und beschenken lassen, bis man nicht mehr anders kann, als selbst zu lieben. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Nicht aus dem Defizit heraus, dann nennen das die Psychologen und Seelsorger nämlich das Helfersyndrom. Mich hat keiner geliebt, jetzt liebe ich alle anderen. Da verheizt man sich. Und man kann auch andere gar nicht lieben, weil die anderen genau spüren, die liebenden Augen sind gleichzeitig sehnsüchtige Augen. Sie warten darauf, dass ich zurückliebe, dass ich dankbar bin, dass ich anerkenne. Es ist keine Liebe, die dem anderen gilt. Jesus wusste genau, warum er seine Jünger auf die Feindesliebe eingeprägt hat. Warum? Bei der Feindesliebe kam nichts vorne ran, was die Liebe motiviert. Und bei der Feindesliebe kann ich auch nichts erwarten, was zurückkommt. Sonst wäre es ja kein Feind, dann wäre es ein Nachbar. Da kann ich hoffen, wenn ich was gebe, gibt er wieder zurück. So macht man das im Schwäbischen. Bei der Konfirmation wird genau aufgeschrieben auf die Stelle hinterm Komma, was man schenkt, damit man nächstes Mal, was man geschenkt bekommt, damit man wieder genauso zurückschenken kann. Gute Nachbarschaft muss gerecht bleiben. Man legt dann 10 Cent drauf, damit die Inflationsrate noch mit drin ist. Bei der Feindesliebe aber gebe ich und weiß genau, das ist eine Sackgasse. Und wenn ich hoffe, es zurückzukriegen, ist es schon keine Feindesliebe mehr. Das Faszinierende ist, Gott liebt uns, Paulus sagt das in Römer 5, im Überschwang. Gott liebt uns so überschwänglich, schon wenn wir seine Feinde sind, wenn wir unvermögend sind, wenn wir gegen ihn sind, als wir Sünder waren, ja, als wir Frevler und Gottlose waren, hat Gott uns so vollkommen geliebt, dass er nicht etwas gab, sondern viel, nicht viel gab, er gab sich selbst. Erst wer das versteht, der versteht das Evangelium. Ich erinnere mich daran, in einer Bibelschule habe ich einmal den Römerbrief ausgelegt und dann kamen wir auf das Kapitel 8, kurz vor die Stelle, die uns das Thema gab. Und da sagte ich, wir sind gewürdigt und geadelt, mit Christus Gottes Tochter, Gottes Sohn zu werden. Und so wie er Erbe ist und Kronprinz, so dürfen wir Kronprinzen und Kronprinzessinnen Gottes sein. Das ist unser Adel, das ist unsere Würde. Und das ist genau das, was bei mir ankam, als ich das Evangelium nicht beim zum Glauben kommen verstand, sondern bei mir war es 2 Jahre später, dass ich erst im Herzen verstand. Ich bin bei meiner Bekehrung zu Simon geworden, zur Sünderin erst 2 Jahre später, weil ich verstand, was Gottes Liebe ist. Er meint ja mich, er meint ja gar nicht mein Engagement. Er meint ja mich, er meint nicht meine Gerechtigkeit, er meint nicht meinen Glauben. Es geht ihm um mich, mich selbst, meine Aufmerksamkeit, Zuwendung will er. Er will, dass ich ihn sehe in seiner Liebe. Und das Erste, was mir deutlich wurde, als ich dann betend da durch die Wälder lief, wo ich das hörte, was habe ich plötzlich für eine Bedeutsamkeit? Wie wertvoll bin ich plötzlich? Kein Mensch sieht mich so wertvoll. So wertvoll sehe ich mich selber nicht. Ich tue immer so, damit ich wertvoll erscheine. Aber so wertvoll bin ich nur bei Gott. Wir sind Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Und als ich am letzten Abend den Römerbrief mit denen nochmal zusammenfasste, da hatten sie in dem Augenblick, sie dachten, der Eckstein ist Pädagoge, der fasst alles nochmal zusammen, als ich darauf kam, ihr seid Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes, ihr seid geadelt durch seine Liebe, raschelte es im ganzen Raum. Und sie brachten goldene und silberne Papierkronen hervor. Die hatten sie nachmittags nämlich geschnipselt aus diesem Gold- und Silberpapier, zusammengeklebt. Und sie waren sogar so weit in der Heiligung und Liebe, dass sie mir eine mitgemacht hatten, dass ich nicht blöd da vorne stehe. Und dann setzten wir uns alle die Kronen auf, um uns bewusst zu machen, wie sehr wir geadelt sind durch Gott und seine Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und wisst ihr, was das Witzigste war? Das habe nur ich gesehen. Kaum hatten wir all die Kronen auf, plötzlich ruckten alle auf ihren Stühlen nach oben und ich merkte, dass sich der Raum um 10 cm erhöhte, weil alle plötzlich nicht mehr in sich zusammensackten und sich für Würmchen hielten, sondern sie waren plötzlich geadelt in der Zuwendung, in der Sonne der Liebe Gottes. Das Faszinierende ist nun, wer so geadelt ist durch Gottes Liebe, wer so überschwänglich wertvoll ist, der wird plötzlich frei davon, zu kompensieren. Das hat schon bei der Sünderin geklappt. Die war so überwältigt von dieser Liebe, dass sie etwas tat, was dem Evangelium hundertprozentig entsprach. Überschwängliche Liebe, die nicht nach Sinn, Vernunft und Maß fragt. Das hat ihr keiner gepredigt. Die hat auch kein Heiligungsbuch vorher gelesen. Wenn du mal als Sünderin zufällig Vergebung bekommst, dann achte drauf, 10 Regeln gibt es für die geheiligte Sünderin. Brauchte sie nicht zu lesen. Sie war überwältigt von Liebe und reagierte genauso, wie Gott es will. Eben sprach ich mit jemandem, der sagte, was entspricht denn bei uns Erwachsenen eigentlich diesem Bild von heute Morgen? Ein kleines Kind, das sich an die Mutter schmiegt und versucht, möglichst viel Deckung der Wärme, der Zuwendung, des Wirs, der Gemeinschaft mit der Mutter zu haben. Und ich konnte und kann nichts anderes antworten, als das, was ich als Erwachsener tue. Dass ich alles das, was ich erlebe, an schönen Eindrücken, aber auch an den Dingen, die mich abwerten, an dem, was mir gelingt und an dem, was ich vermurkse, an dem, was meinen Alltag mich freut, worauf ich hoffe und das, was mich nach unten zieht und entmutigt, dass ich im Gebet nach dieser Hand Jesu greife und ihn bei mir weiß und sage, Herr, du liebst mich dennoch so, genau so, wie ich mich erlebe und wie ich bin. Wie man dieses Wir lebt, habe ich als kleines Kind eingeübt, ein Bild, das noch leichter umsetzbar ist. Mein Großvater, der war, bevor er in Rente ging, Polizist gewesen und hatte unten in dem dunklen Keller alle möglichen Sachen aufgehoben, noch aus seiner Berufszeit. Das fand ich als 3- bis 5-Jähriger wahnsinnig spannend. Und immer wenn die Oma sagte, wer holt denn die Birnen, die eingekochten aus dem Keller, dann zuckte ich mit dem Finger, weil ich dachte, dann kannst du wieder ein bisschen rumkruschen in den alten Sachen deines Großvaters und kannst da was suchen. Aber ich traute mich nicht. Wenn dann der Großvater aufstand und sagte, also gut, und guckte mich an, dann war ich dabei und sagte, wir Männer gehen in den Keller. Und dann fasste ich mit meiner Patschehand den kleinen Finger meines Großvaters, umfasste ihn und dann griff er mein Handgelenk, Großvater bewährt, wie er war, weil ich noch stolperte, und wir gingen zusammen in den Keller. Worin lag der Unterschied? Der Keller war genauso dunkel. Das war eine Mietwohnung, die hatte eine 15 Watt Birne für alle 20 Winkel, da war nichts zu sehen. Es waren dieselben Ratten, die das Ganze einmal eins durchbuchstabierten beim Schreien, wenn man auf sie trat. Die Spinnweben hingen genauso wie vorher, aber es war nicht mehr ich, sondern wir. In der Gemeinschaft mit ihm konnte ich plötzlich Wege gehen, war ich plötzlich da. Ein Gedanke, den wir nachher noch vertiefen werden. Wir kommen an den Punkt, dass in der Tat Christen zuallererst einmal lernen müssen, sich lieben zu lassen. Ihr könnt den Test machen, wenn ihr euch morgen früh rasiert oder schminkt oder beides kombiniert oder wie das bei euch ist. Guckt euch an und sagt, kann ich diesen Menschen akzeptieren? Ich meine nicht, bin ich die Schönste im ganzen Land. Das ist wieder die alte Eva, das ist der alte Adam. Das haben wir gar nicht nötig. Bin ich der Tollste? Das müssen wir gar nicht sein. Sondern kannst du dich mit Gottes Augen sehen, ein Mensch bejaht von Gott, an dem Gott seine Freude hat, einfach nur, weil er nach Gott fragt und weil er Gemeinschaft mit Gott hat. Es gibt bei all meinen Evangelisationen einen Höhepunkt in der Nachversammlung, wenn ich Menschen zum Glauben kommen einlade. dass ich nämlich sage, dass Jesus in Lukas 15 versprochen hat, wenn ein Mensch bereit ist, sich heute von Gott wieder mit Liebe Anerkennung und Aufwertung akzeptieren zu lassen, sich beschenken zu lassen von ihm, wenn er umkehrt in die liebenden Arme Gottes, dann freut sich der ganze Himmel. Wisst ihr, was das heißt? Wenn jemand von uns, der noch gar nicht Christ ist, das erste Mal sagt, wenn das Glaube ist, dann will ich das. Wenn jemand von uns, der sagt, ich bin schon 40 Jahre im Glauben, aber die erste Liebe kann ich nur noch wehmütig erinnern. Ich will wieder mich von Gott lieben lassen, anstatt ihn durch eigene Aktivität zu ersetzen. Ich will ihm erlauben, mich anzunehmen, mir zu vergeben, mein Leben zu bejahen, obwohl ich es nicht bejahen kann. Wisst ihr, was los ist? Dann kommt heute Abend im Himmel keiner ins Bett, weil die Feier. Deinetwegen. Das musst du dir wirklich mal richtig einsinken lassen. Dass es nicht nur einen Menschen gibt, der sich an dir freut, sondern dass der ganze Himmel feiert, nur weil du sagst, okay, ich bin bereit, ich lasse mich lieben. Und dann geschieht das Tolle. Wenn jemand so versteht, dass Glauben bedeutet, sich beschenken zu lassen, dann wird er fähig, selber zu lieben. Die Frau Jesus gegenüber. Kennt ihr Zachäus? Der Pharisäer hätte gesagt, niemals gehe ich in das Haus des Zachäus, niemals kommt mir der Zachäus ins Haus, solange der Sünder ist. Erst das Leben in Ordnung bringen, das ist wieder der Lateinlehrer, lern deine Vokabel. Wenn du die gelernt hast, dann lächle ich dich an. Jesus kommt zu ihm, sieht ihn auf dem Baum und sagt, Zachäus, er kennt ihn längst, er nennt ihn beim Namen. Du, ich will heute, ich muss bei dir einkehren. Warum muss er? Der Bürgermeister war so fiebig drauf, ihn einzuladen. Der hätte ihn so gerne ins Gästebuch eintragen lassen. Er musste überhaupt nicht. Alle in der Stadt, die Pharisäer, hätten ihn gerne eingeladen. Jesus musste zu Zachäus, weil er ihn liebt. Und er ist zu ihm gegangen, so wie er war, der Zachäus. Das können wir fast nicht glauben, dass Gott uns liebt, wie wir sind. Wir meinen immer, wir müssen uns erst verändern und dann liebt er uns. Nein, er liebt uns zuerst und dann verändern wir uns. Kaum war Jesus bei ihm, kommt Zachäus von sich aus in Folge der Liebe und sagt, ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich will mein Leben ändern. Und dann bietet er eine Versöhnungsmaßnahme an, die ihn erstens sein ganzes Vermögen kostet und zweitens alles übertrifft, was das Gesetz nach pharisäischer Auslegung von einem Sünder fordert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Liebe. Simon verhält sich korrekt, die Sünderin überschwänglich. Zachäus wurde von den Pharisäern gesagt, du musst alles erst doppelt wieder gut machen. Und er sagt, vierfach will ich es wieder gut machen. Alles andere wäre der Liebe nicht entsprechend. Wie oft haben wir die Not in einzelnen Leben mit imperativen Gesetzen, Befehlen, Aufforderungen und guten Vorsätzen bekämpfen wollen. Aber du kannst einem tanzenden Fisch auf dem Festland nicht sagen, eigentlich gehörst du ins Wasser, Ausrufezeichen. Das hilft dem Fisch nicht, du musst ihn ins Wasser bringen. Du kannst einem Menschen nicht sagen, denk nicht an dich selber, du musst lieben. Wir können auch unserer jungen, gewaltsamen Generation politisch nicht sagen, reißt euch zusammen. Wie sollen sie denn? Wo sollen sie es denn herhaben? Beziehungsfähigkeit gründet in Beziehungsgewissheit. Nur wer sich wertvoll weiß, muss nicht andere kleintreten. Nur wer weiß, dass er bedeutsam ist, muss nicht andere klein machen. Und wie kriege ich Beziehungsgewissheit? Nur durch Beziehungswirklichkeit. Und hier münden wir in das Thema auch von heute Nachmittag. Das wäre die Herausforderung für uns als Gemeinschaften und Kirchen. Räume der Beziehungswirklichkeit öffnen, damit Menschen, die nie Liebe erfahren haben, Liebe erfahren, Lieben kennenlernen und es kennenlernen, wie man selber liebt. Zum Abschluss. Ist das alles mit der Selbstannahme, der Selbstversöhnung nicht gegen das Evangelium? Heißt es da nicht, wir sollen uns selbst verleugnen in der Nachfolge Jesu? Ja. Jemand, der so geliebt ist wie die Sünderin heute Morgen, wie Zachäus, Jemand, der so geliebt ist wie der Christenverfolger Saulus vor Damaskus, plötzlich eine Liebe erkannte, die ihn noch ansprach als Geliebten, für den Christus gestorben war, obwohl doch dieser Saulus hinter Jesus her war und hat seine Kinder zu Tode geprügelt. Jemand, der so Liebe erfahren hat, der ist verwandelt. So verwandelt, dass er sich sogar selber vergessen kann aus Liebe. Aber erinnern wir uns, wenn Jesus uns in die Kreuzesnachfolge ruft, dann sollen wir ihm nachfolgen. Jesus hat sich nicht verleugnet, weil er sich selbst im Weg stand. Er ist nicht nach Jerusalem gestolpert, weil er über seine eigenen Füße fiel. Er ist nicht am Burnout-Syndrom gestorben. Wenn ich richtig weiß, auch nicht am Herzinfarkt. Er hat sich auch nicht überarbeitet. Hat er? Er hat seine Jünger sogar davon abgehalten. Die haben gesagt, Meister, das klappt gerade so gut, ich will nicht aus dem Schwung kommen, nochmal ein Wunder, nochmal ein Wunder. Und jetzt speisen wir 5000, absolute Klasse, da machen wir gerade weiter, wir setzen noch eins drauf, ich erhöhe auf 6000. Und er sagte, ab ins Boot und nichts wie weg, das ist kein Weg, ihr seid wieder auf der Leistungsspur. Petrus, ich kann auf dem Wasser gehen mit Christus. Ja, die Pädagogik klappt dann ganz schnell, nicht mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen, mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen, ich kann auf dem blub, 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 blub. Die Pädagogik der Egozentrik, ich kann gar nichts ohne ihn, ich kann es nur im Blick auf seine Liebe. Aber jemand, der auf ihn schaut und ihm nachfolgt, der in der Tat kommt so weit, dass er sich selbst verschenken kann, wie er beschenkt wurde. Dass er sich selbst vergessen kann, weil er erfüllt ist von Liebe. Aber diese Art von Hingabe, diese Art von Selbstverleugnung kommt nicht aus einem schwachen Ich, sondern aus einem ganz gewissen Ich. Ihr werdet mich alle verlassen, sagt Christus, aber ich bin nicht alleine. Mein Vater ist bei mir. Wir reden so viel von Selbstverleugnung und Nächstenliebe und wundern uns, dass wir an dieses Ufer nie kommen. Das liegt daran, dass wir das Geheimnis von Selbstverleugnung und Nächstenliebe im Sinne des Evangeliums noch viel zu wenig kennen. Es beginnt da, wo das Leben der Sünderin heute Morgen begonnen hatte. Nicht indem wir uns auf die Füße machen, sondern indem wir erst einmal auf unsere Füße und Knie fallen und seine Liebe anfangen zu ahnen. Seine Füße zu küssen. Überwältigt zu sein von einer solchen Liebe, die nicht auf mich verzichten will. Christus kam auf die Welt, weil er nicht ohne dich im Himmel sein wollte. Ohne dich. Jetzt guck nicht nach links und rechts. Er meint dich. Und wenn ich das anfange zu ahnen, dann gucke ich in meine Gemeinde, in meine Familie, in diese Welt. Und ich kann nicht mehr anders. Nicht, weil es der Prediger sagt. Nicht, weil es auch Gesetze gibt im Neuen Testament. Ich kann nicht mehr anders, weil ich überwältigt bin von einer solchen Liebe, als die Not in der Welt zu sehen. Alle Gottesbegegnungen, alle Begegnungen mit dem Auferstandenen im Neuen Testament münden darin ein, dass Menschen im Sendungsbewusstsein hingehen. Nicht, weil sie getreten werden. Nicht, weil sie geschlagen werden. Weil sie erfüllt sind. Und weil sie nicht mehr anders können, wenn sie so viel Not sehen, als die Liebe, die sie haben, mit anderen zu teilen. Wir sind nicht die Sonne. Wir sind der Mond. Aber wie faszinierend kann der Mond sein, wenn er demütig nicht sein will, als nur Reflexion der Sonne. Und wie wenig muss der Mond eigentlich tun, als sich nur der Sonne auszusetzen? Und wenn er es richtig tut, bei Vollmond sehen wir die Sonne mitten in der Nacht in voller Größe. Hier in unseren Gemeinschaften könnte Gott gesehen werden von den Menschen. Wenn wir uns so seiner Liebe öffnen, dass nichts uns verdeckt. Kommt sich der Mond hell vor, das tut er nur bei der Mondfinsternis. Da versucht das mal, was er ohne Sonne kann, und schiebt die Erde dazwischen. Aber ansonsten, der Mond kommt sich dunkel vor. Daran erkennt man immer Christen, die in der Heiligung leben. Jemand, der sagt, ich bin in den letzten 3 Jahren im Glauben gewachsen. Da muss man als Seelsorger so machen. Da war es nicht viel mit der Heiligung. Ich war neulich auf einer Bibelschule ganz hoch erhaben, auf hohen Bergen. Da erzählte ein Prediger, ein Mann sei zu ihm gekommen und gesagt, ich bin jetzt in der Heiligung vollkommen. Ich bin auf Stufe 7 angekommen. Da reagierte der Seelsorger nur trocken mit der Gegenfrage, ist das auch die Einschätzung deiner Familie? Der Mann war wieder geerdet. Der Mond kommt sich dunkel vor, denn er sieht die Sonne. Jemand, der Christus sieht, wird sich immer dunkel vorkommen. Jemand, der seine Liebe erkennt, wird nie von sich sagen, er wisse schon, was Liebe ist. Aber die anderen tun's. Die sehen in deinem Angesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Dazu müssen wir nicht grinsen, das kommt nicht von uns. Wir müssen nur uns selbst lieben lassen. Abhängig sein in allem. Bis hin zu unseren Aggressionen und dunklen Gedanken. Auch die wollen geheiligt sein, im Sinne von seinem Licht und seiner Liebe ausgesetzt. Herr, so hat die mich jetzt wieder beleidigt. Hast du das gehört? Ich könnte sie totschlagen. Das sind die Rachezeilen, von denen wir etwas lernen können. Selbst unsere bösen Gedanken noch im Gebet bei ihm abladen, damit wir sie nicht nehmen und sie nicht unseren eigenen Magen belasten. Herr, es ist wunderschön, wie die Sonne scheint. Und dies zu einem Gebet zu machen. Traumhafte Musik, widerliche Nachbarn, alles sind ein Anlass zur Heiligung, wenn Heiligung denn Wahrhaftigkeit vor Gott ist. Sich lieben lassen von ihm. Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann noch gegen dich sein?